Ihr zwei, für euren Lobpreis, eure Anbetung. Ich finde, wenn man so in den Gottesdienst reinstartet, das bereitet vor, das bereitet unsere Herzen und unsere Köpfe, unsere Gedanken irgendwie vor. Gell? Wir stehen oder sitzen vor Gott und wir rufen und wir singen es ihm zu. Vater, der, du Allmächtiger, du, der du alles im Griff hast. Genau. Du hast mich schon vorgestellt, Erik, vielen Dank. Wenn euch noch irgendwas interessiert, sagt, das, über das grüble ich jetzt die ganze Zeit nach, dann müsst ihr mich einfach nachher fragen. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, was ich euch erzählen soll. Manches davon kommt wahrscheinlich bei der Predigt raus. Aber was euch interessiert, das müsst ihr dann einfach fragen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, und zwar die Geschichte von Elia. Manche kennen die in- und auswendig, weil die hat man schon vielleicht früher in der Kinderstunde gehört. Ich weiß nicht, ob sie jemand gelesen hat von euch vor kurzem in den Bibellesepläne. Da war die drin, zum Beispiel ein guter Start von meinem Benedikt. Da haben wir die Elia-Geschichte gelesen, die letzte ein, zwei, drei Wochen. Weiß nicht, hat jemand von euch die auch gelesen in seinem Bibelleseplan? Ja, dann seid ihr mit drin, dann seid ihr gut vorbereitet, dann kennt ihr ja schon manche Passage. Wir gucken uns heute eine ganz besonders an. Aber ich sage kurz noch, damit wir alle auf dem gleichen Nenner sind, damit wir alle wissen, um was es geht, einfach noch ein paar Takte zu diesem Elia, wer das eigentlich war. Elia, das ist ein Prophet gewesen, ein Prophet Gottes. Propheten in der Bibel waren meistens, im ersten Teil der Bibel, waren meistens Menschen, die haben einen besonderen Auftrag von Gott bekommen und die haben diesen Auftrag oder diese Nachricht, die sie bekommen hatten, haben sie dem Volk, dem König Israel überbringen sollen. Meistens waren das keine guten Nachrichten. Meistens waren das Korrekturen. Meistens waren das Nachrichten, die diesen Herrscher oder diesen König in dem Fall ein bisschen daran erinnert haben oder sehr stark daran erinnert haben, dass er sich wieder ausrichten solle. Lieber König, in dem Fall war es Ahab, lieber König Ahab, alles, was du machst und vieles, was du tust und vieles von deinem Charakter entspricht nicht, wie du Gott ehrst, sondern vieles, was du machst, ist irgendwo abseits, du hast deinen Fokus verloren, off track, wird man vielleicht heute sagen, ihr seid irgendwie lost. Und ich finde, das zeigt schon so ein bisschen, manchmal denke ich mir, was hat so eine alte Geschichte, alles Testament, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Und wenn man da ganz genau hinguckt, dann merkt man, es hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Bei uns ist es nicht mehr so, dass wir heute, also dass es darum geht, dass irgendwelche Leute dafür sterben müssen, für das, was sie tun. Da hat es nicht mehr so krasse Konsequenzen, zumindest nicht so klar, das Ersichtliche. Aber wenn unser Lost-Sein, wir wissen nicht wohin, unser Fokus verlieren, ich glaube, das merken wir immer wieder. Das merkt unsere Gesellschaft, das merke ich, wie schnell das passiert, einen Fokus zu verlieren. Da merkt man Parallele. Und dieser Elia, der hatte Gott, hatte Aufträge von Gott bekommen und er hat auf ganz krasse Art und Weise die Macht Gottes demonstriert. Eines der vielleicht imposantesten Dinge, die er getan hat, war, dass er ein Kind, das gestorben war, ist, er hat dafür gebetet und das Kind ist dort lebendig geworden. Wahnsinn. Also wenn ich jetzt für ein Kind beten würde, im Vertrauen auf Gott, dass ich das nicht bin, der das Kind wieder lebendig macht, sondern dass es Gott tut, dann denke mir, ja, wenn ich sowas mal erleben würde, dann wäre ich ja, also dann wäre Gott und ich wäre immer so und ich würde nie wieder dran zweifeln, dass Gott überhaupt existiert und dass Gott überhaupt in dieser Welt eingreift, sondern wäre das ja für ein für immer und für alle Mal klar, oder? Dann gibt es solche Situationen, wo die Priester von diesem damaligen König herausgefordert hat. Er hat Holz in Wasser getränkt und hat Wasser auf den Altar. Und er hat darum gebetet, dass dieser in Holz getränkte Altar und dieses Wasser sich, oder letztlich das Holz, womit voller Wasser ist, wo sich entzündet. Und er hat gebetet und Gott schickt Feuer vom Himmel und das Holz entzündet sich und es passiert dieses Wunder. Gott greift übernatürlich ein. Und in diesem Setting, in diesem Gedanke, das hat Elia alles erlebt. Und in diesem Ganzen, klar macht er noch ein paar andere Sachen und ein bisschen Unruhe vielleicht in diesem Volk. Und es ist sehr, der König und die Königin, die sind nicht gut auf ihn zu sprechen. Und irgendwann fangen die beide an und sagen, also das ist mit dem Elia, das geht uns zu weit. Und die Königin Isabel, die sagt, also dieser Elia, der ist so wie er mit meinen Baalspriester umgegangen ist und indem er sie eliminiert hat, so werde ich dich auch eliminieren. Und da springen wir jetzt rein in die Geschichte, wo die Isabel das dem König Ahab erzählt. Und sie sagt dann in 1. Könige 19, Vers 2, ich habe es euch teilweise auch mitgebracht, dann könnt ihr das hier mitlesen. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Und dann ist er alleine gewandert, noch weiter. Aber ihn packte die Angst. Ich habe mir das so vorgestellt, oder stellt euch das vor, ihr habt das erlebt, dass dieser Gott alles möglich macht. Selbst totes Kind weckt er auf. Und jetzt kommt eine Frau, die sagt, ich trachte dir nach dem Leben. Und irgendwie müssen wir doch da denken, hey Elia, du hast es doch schon mal gecheckt, du hast doch schon mal kapiert, dass unser Gott, den Gott, den du dienst, viel größer ist als dieser Ahab und diese Isabel und die paar Leute, die dir da nach dem Leben trachten. Eigentlich würde man das denken, oder? Aber ihn packte die Angst und er rennt vor seinem Problem letztlich davon. Er rennt und rennt und rennt. Er wird dann noch, er ist sogar so verzweifelt, er sagt, am liebsten würde ich jetzt sterben. Und er rennt weiter, noch 40 Tage lang, bis er sich in der Höhle zurückzieht und sich dort schlafen legt, erschöpft. Elia geht mit der Bedrohung um, indem er wegrennt. Elia geht so mit dem Problem um, dass er diesem Druck, den er verspürt, die Isabel, die sitzt ihm im Nacken, dass er einfach nicht zu helfen weiß und sagt, okay, dann laufe ich halt um mein Leben. Soll sie mich doch kriegen. Also ich weiß nicht genau, ob ihr da euch hineinversetzen könnt in so eine Geschichte. Ich meine, ich komme aus einem Dorf, 1000 Einwohner, wir lassen noch unsere Schlüssel im Auto stecken, so, da kommt nichts weg. Jetzt weiß ich, dass Ludwigsburg ein bisschen anderes Pflaster ist. Aber ich glaube nicht, dass euch jemand so im Nacken sitzt oder dass ihr so Konflikte mit jemandem habt, dass euch jemand wirklich nach dem Leben trachtet. Also was hat jetzt die Geschichte von Elia mit dir zu tun und mit mir zu tun? Ich finde, ich kann mich ganz gut hineinversetzen, weil ich merke, ich habe Gott schon erlebt. Ich bin auch irgendwo begeistert schon gewesen, was Gott tut. Ich habe gesehen, wir haben gebetet für Dinge und wir haben sie in Realität gesehen. Wir haben gehofft und wir haben gesehen, wie Gott eingreift. Vielleicht hast du gesagt, ich weiß nicht, wie ich über die Runde kommen soll diesen Monat. Und Gott greift ein und der Monat ist zu Ende und das Geld ist nicht zu Ende. Vielleicht hast du gesagt, ich weiß es noch nicht, wie ich das gesundheitlich überhaupt schaffe, wie ich es kräftemäßig überhaupt packe, sagen wir, die nächste Etappe zu gehen. Und du hast gebetet und du hast erlebt, wie du wirklich von Gott getragen wurdest. Das ist die Elia-Story. Du hast erlebt, wie unser großer Gott da eingreift. Und dann kommt dieses eine neue Problem in unser Leben. Dann kommt diese eine neue Nachricht. Dann kommt dieses, vielleicht eine Diagnose. Vielleicht sind Sorge. Vielleicht ist irgendein Zweifel, der immer langsam ganz, ganz, ganz wenig beginnt und immer weiter und größer wird und größer wird und größer wird. Ich finde, manchmal ist es auch so, dass mir gerade so eine Diagnose oder Sorge, die können auf unsere Schultern ganz, ganz schön drücken, gell? Sorge, die setze uns zu. Und die Hoffnung auf Gott und das Vertrauen auf Gott, es schwindet. Am liebsten würde man rennen, einfach nur wegrennen. Am liebsten würde ich von dem Problem davonlaufen. Manche von uns, die spüren ja jetzt sogar das Problem, spüren diese schlechte Nachricht am ganzen Körper. Das schlägt mir auf den Magen, sagt man im Sprichwort, gell? Das drückt auf meine Schultern oder ich spüre das im Nacken, wie das da verspannt ist. Warum, über was zermarterst du dir deinen Kopf? Über was zerbrichst du dir den Kopf? Das sind alles auch so Sprichwörter, wo man merkt, diese Probleme, die machen körperlich was mit einem. Ich glaube, so ein Elia, der einfach nur wegrannt ist und der von sich aus so sagt, ich will einfach nimmer weiter. Am liebsten, ich werde eh irgendwann sterben, dann lass mich doch jetzt sterben, Gott. Das geht auf den Körper. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Es kann sein, dass es dir richtig gut geht. Wir haben das gerade vorhin im Lied gesungen, das fand ich so schön. You're running after me. So, your goodness is running after me. Deine Güte, deine Größe. Ich bin einfach das läuft mir nur so hinterher. Ich bin getrieben, ich bin gesegnet letztlich. Vielleicht geht es dir so und dann würde ich sagen, preis den Herrn. Wie gut. Ich kann einfach dankbar sein dafür, dass dir so geht. Dass du Hoffnung hast. Dass du Freude hast in deinem Leben. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, nicht die Güte Gottes rennt hinter mir her, sondern ich renne einfach nur davon. Wie Elia. I'm running away. Vielleicht bist du hier gesessen und hast gesagt, das ist eigentlich mein Song. Den würde ich heute Morgen viel lieber singen. Lass mich wegrennen. Ich will nicht dabei sein. Ich will nicht, dass es in meinem Leben so aussieht. Vielleicht geht es dir so, dass du dich in so einer Höhle versteckst wie der Elia. Dass deine Höhle eben diese Sorge und diese Zweifel oder Anklage ist. Es ist eine hoffnungslose Situation. Bei Elia, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Was gut ist an der Geschichte, ist, dass er nicht vorbei ist, dass wir gleich weitergehen. Und das Gute ist, dass Gott da ist. Gott ist da in der Situation, wenn du in deiner Höhle sitzt. Gott ist da bei Elia, wenn er sagt, ich will einfach nur noch sterben. Gott ist immer noch da. Wenn du wegrennst, rennt er mit. Du kannst nicht weiter wegrennen, wie dass er noch da ist. Du kannst nicht außerhalb von seinem Wirkungsbereich rennen. Wohin du gehst, Gott ist da. Gott ist mit dabei. Ich finde, es ist so gut, das zu wissen. Es ist so gut, sich das bewusst zu machen. Wenn du vor allem dich innerlich vielleicht wie in so einer Höhle befindest. Wenn du sagst, ich fühle mich wie so einem eingeengt, dreckiger Loch, so fühlt sich das an. Gott ist aber da. Er ist hier. Ich glaube, er ist hier heute Morgen bei dir, er sitzt vielleicht neben dir. Er ist heute Nachmittag da, wenn du allein bist, wenn du am Esstisch sitzt. Er ist morgen da, nächste Woche da. Ja, ist so, oder? Du bist nicht alleine. Das ist das Gute. Und die Geschichte ist nicht zu Ende, habe ich gerade gesagt. Wir lesen jetzt den nächsten Abschnitt zusammen. Elia ist in die Höhle gegangen und Gott fängt an zu sprechen mit diesem Elia. Gott ist nicht nur da, sondern in dem Fall fängt er wirklich auch deutlich an zu sprechen. Ich möchte mit euch lesen 1. Könige 19 ab Vers 9. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Ich lese bis hierhin, danach wird noch im Detail beschrieben, wie der Auftrag aussieht. Aber ich finde es so stark, wie Gott Elia in der Situation begegnet. Ich habe gerade gesagt, er war dabei. Er ist 40 Tage weglaufen, 40 Nächte weglaufen und Gott war immer noch da und hat mit ihm gesprochen. Ist erstens ermutigend. Dann hat er ihn in seiner Situation begegnet und hat gesagt: Elia, was tust du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Und wenn du heute Morgen dich vielleicht so fühlst, dass du sagst, ich weiß nicht, ich fühle mich wie in so einer Höhle, ich kann mich da ganz gut mit diesem Elia identifizieren, dann kann ich dir versprechen, dass dieses, was tust du hier, die Anfrage Gottes, wenn du sie hörst, dass sie an dich geht, dann ist das nicht eine zerschmetternde, nicht so eine, ich zeige mit dem Zeigefinger auf dich, so eine Anklagefrage, sondern ich glaube, dann ist es Gottes Anfrage, eine Begegnung mit dir. Dann sagt er, was tust du hier, indem er, mit anderen Worten, ich sage, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, du sitzt in deiner Höhle, aber ich will dir begegnen. Und die Elia von Antwort, wie gesagt, das könnte ja unsere sein. Gell? Wir haben sie erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott wirkt. Wir haben erlebt, dass Gott was tut. Wir haben erlebt, wie er uns auch wahrscheinlich segnet ein Stück weit. Und jetzt sitzt man aber in diesem Problem. Und Gott sagt zu ihm: Komm aus deiner Höhle und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Nicht im Erdbeben war er, nicht im Sturm war er, nicht im Feuer war Gott zu finden, sondern Gott war zu finden in diesem leisen Säuseln, in der Stille, in diesem Leise, in dem Unscheinbaren. Weil Gott da ist, weil Gott präsent ist, kann er auch leise säuseln. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, unsere Welt, die ist richtig laut. Die ist eher so wie Erdbeben und Feuer und Sturm. So ist unsere Welt. Mit allen Informationen, die auf uns reinprallt, mit allem, was wir parallel tun sollen. Vor allem, wenn für dich Anklage eine Höhle ist, Selbstanklage, die schreit extrem laut. Jetzt hast du schon wieder verbockt. Jetzt hast du schon wieder dieses getan, was du nicht tun sollst. Das ist so laut in unserem Leben, aber dieses Sprecher Gottes in diesem leise Säuseln. Ich finde, es ist so was Schönes, dass er nicht mit diesem Lauter kommt und mit dieser Lautstärke, mit Feuer und Erdbebe und sowieso, mit einem riesen Tram-Tram, sondern dass er in diesem leise, komm einfach du, wie du bist, zu mir. Du musst nicht riesig, du musst nicht Tam-Tam sein. Ich kann einfach in meinem Leise, in meinem Sein, bin ich da. Ich finde dieses leise Säuseln, es ist so schön. Und wenn Gott dich fragt: Was machst du hier? Warum stehst du mit in deinem Problem? Warum bist du noch hier, wo du bist? Warum bleibst du vielleicht in deinem Sumpf, in deiner Sorge, in deiner Gedankenspirale, in deiner Zweifel stehen? Ich frage mich, was ist deine Reaktion? Was ist unsere Reaktion? Wenn ich das spüre, dann bin ich schnell genervt. Wenn ich spüre, dass Gott da so ein Heiliger Geist so einen Finger mit seinem leisen Säuseln Finger in meine Wunde legt, sage ich, ja, weiß ich schon, ich habe keine Zeit meistens. Und dann hast du tausend Dinge zu tun und meine Reaktion ist Abwehr. Ich weiß nicht, was deine Reaktion ist, wenn du spürst, wenn der Gott dich anfragt. Vielleicht willst du lieber dein eigenes Ding machen. Oder unsere Probleme sind schon so ein Teil von unserem Leben geworden, meine Ängste, meine Sorge sind schon so ein Teil von meinem Leben geworden, dass ich mir auch schwer tue, die herzugeben. Und ich weiß, dass es Nachrichten gibt, dass es Situationen gibt, die muss man erstmal unter die Füße kriegen. Da braucht es Zeit. Und dann bringt es auch nichts, das vorschnell wegzuschieben. Wenn du trauerst, ist es gut, wenn du dir Zeit lässt. Wenn es Situationen in deinem Leben sind, die unvorhergesehen sind, die dramatisch sind, dann braucht es Zeit, um da die zu verarbeiten. Aber vor allem Sorge und vor allem Ängste auch um die Zukunft, vor allem Zweifel und Anklage sind in aller Regel Dinge, die zwar hart auf unserem Nacken, in unserem Kopf wirbeln und die zwar auf unserem Nacken drücken, aber sind in der Regel nie gut, daran festzuhalten. Das heißt, wenn du ständig dir Gedanken machst um irgendwelche Dinge, wenn du dir ständig Sorgen machst um irgendwelche, was kommt morgen, wenn du zweifelst an dir, an Gott, dann sind das Dinge, die nicht unbedingt in deinem Leben sein müssen. Dann kann es eine Höhle sein, wo Gott dich vielleicht auch anfragt und Gott dir vielleicht auch die Anfrage stellt und sagt, was machst du hier? Warum drehst du dich so um die Gedanken? Und vielleicht auch die Anfrage stellt, nicht diese Anklagende, ich habe es jetzt sehr anklagend formuliert, aber wo zu dir sagt, hey, ich will dir begegnen. Ich will doch, dass du dich nicht so gedanklich in dem Kreis drehen musst. Ich will doch nicht, dass du dich nonstop sorgen musst. Ich will doch, dass du aufblühst und dass dein Leben gelingt. Ich glaube, dass wir heute einen ganz entscheidenden Vorteil haben gegenüber Elia, dass Gott Jesus schon geschickt hat auf diese Welt. Dass wir Jesus schon heute erleben und sehen können in unserer Welt. Dass wir Jesus feiern können, dass wir ihn erleben können und dass Gott dieses einmalige Erlebnis, das einmalige Geschenk an diese Welt geschenkt hat, dass er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat. Und dass er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt. Durch Jesus bekommt das Ganze eine völlig neue Perspektive. Elia hatte das nicht. Elia musste Gott direkt begegnen und sagen, was machst du hier? Und musste diesen neuen Auftrag, dieses neue Hinaussende, diese neue Hoffnung, musste er ihm wieder zusprechen. Auch wir heute, wir haben Jesus. Wir heute, wir können diesem Jesus begegnen. Jeder dort, wo du gerade sitzt, jeder Situation, wo du gerade bist, kannst du zu diesem Jesus gehen und kannst du diesem Jesus begegnen. Jesus ist der Schlüssel in der Beziehung zu Gott. Und wenn du sagst, ich weiß noch gar nicht genau, was ich mit dem Jesus anfangen soll, was er eigentlich getan hat, was ich jetzt hier gerade erzähle, dann ist es gut, wenn du einfach nochmal jemanden nachfragst und sagst, was hat er eigentlich mit diesem Jesus gemeint? In unserem Glaube ist Jesus das Zentrale. Und auch in dieser Geschichte heute, wenn du dich hineinversetzt, wenn du denkst, du bist wie so einer Höhle, dann glaube ich, dass Jesus dieser Schlüssel ist, der dich da hinausführen möchte. Ist Jesus derjenige, der dir den Vater zeigt? Ist Jesus derjenige, der dir begegnen möchte? Wie sieht so Heraustreten aus der Höhle eigentlich ganz konkret aus? Wie sieht es aus, wenn du heute sagst, ich fühle mich so, ja, ich habe irgendwelche Troubles und ich bin in meinem Kopf nonstop an Probleme wälze und ich sorge mich, wie kann ich da praktisch einen ersten Schritt machen? Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde es so schön, dass wir in den Situationen keine Pyroshow brauchen, keine Erdbeben brauchen, keine irgendwelche Lightshows und dann erscheint irgendwas und dann passiert irgendwas, sondern es kann ein leises Säuseln sein, es kann ein leises Jesus, hier bin ich. Jesus, das sind meine Gedanken, die habe ich nonstop. Ich spreche den Namen Jesus erstmal aus. Sag Jesus, das ist das, was mich beschäftigt. Das ist das, was mir schmerzt. Das ist das, was hier drückt gerade. Jesus, das ist das, was mich immer wieder umtreibt. Das ist das, was mir den Schlaf raubt. brauchst nicht ein großes Lagerfeuer machen und dann erstmal alles irgendwie jetzt groß aufpumpen, sondern du kannst einfach du, jetzt gerade, in dem Moment, sage Jesus, hier bin ich. Das ist mein Thema. Jede Sorge, die groß genug ist, um sich darüber zu sorgen, ist auch groß genug, um zu beten. Jedes, was dich in Anklage treibt, in Sorge treibt, in Zukunftsangst treibt, ist immer auch ein guter Triggerpunkt sein. Sage, und jetzt nehme ich das und bete einfach. Und vielleicht hast du jetzt gehofft und gedacht, okay, jetzt kommt der und sagt, wie es geht und Leben gelingt und jetzt mache ich das ganz einfach. Nee, es ist immer wieder neu. Jesus, hier bin ich. Das sind meine Gedanke. Das ist das, was mich stresst. Das ist das, was mich nervt. Das ist das, was mich umtreibt. Und Gott macht das meistens nicht von heute auf morgen, dass er das auflöst und dann ist alles dahin. Aber wir merken Stück für Stück, jeden Tag, immer wieder, wie dieses, was das große Problem, was so riesig in meinem Leben ausgesehen hat, hat er die Macht, dass ich wieder neue Hoffnung habe. Dass ich da über diesen großen Berg hinwegsehen kann. Und das Coole ist, dass Gott für uns kämpft. In der Bibel gibt es so schöne Bibelstellen. Ich habe euch ein paar mitgebracht, einfach, wo du das auch nochmal für dich nehmen kannst, wo man spüren und merken und zugesagt ist, Gott kämpft für uns. Gott ist größer als unsere Probleme. 2. Mose 14, Vers 14. Da heißt es, Gott selbst kämpft für euch. Gott, der Herr, kämpft für euch. Hebräer 13, Vers 5. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wenn du in deiner Höhle sitzt, ist das, was Gott zu dir sagt. Ich verlasse dich nicht. Ich bin immer noch da. Ich kämpfe für dich. Epheser 3, Vers 20. Gott kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten. Oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Er kämpft für uns. Er kämpft für dich. Für mich persönlich ist Psalm 121 so ein Vers, den ich immer wieder für mich nehme. Woher, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe, die kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin von Beruf, baue ich Webseite und Online-Shops. Und da habe ich jetzt vor dem Sommer, ich liebe das zu verkaufen eigentlich. Ich mag es nicht so gern, das Zeug umzusetzen, aber ich liebe es zu verkaufen. Und dann war ich beim Kunde und habe da einen tollen Online-Shop verkauft und viele Ideen. Und er hat zugesagt und wir haben das alles besprochen. Und dann komme ich ins Büro und ich habe gewusst, okay, das wird super, aber ich habe im Büro gemerkt, Samuel, da hast du dich, glaube ich, ein bisschen übernommen. Das ist, glaube ich, 3 Nummern zu groß. Ich habe viele, also, oder zu groß auf sein Budget, weiß nicht genau, was das Problem war. Auf jeden Fall habe ich das als Problem, es war für mich, hat es mich umtrieben. Ich bin nachts aufgewacht, habe mir wieder dran gedacht, ja, wie bringe ich das denn bei? Entweder müssen wir mit den Anforderungen runter oder müssen wir mit dem Geld hoch. Außerdem funktioniert die Software nicht so und dann muss ich so viel. Und 1000 Gedanken, wo ich mich getreist habe. Das war meine Sorge. Immer, immer wieder. Und konnte ich es gut wegschieben. Bin mir vorgekommen wie der Elia. Ich renne einfach vom Problem davon. Da war Sommerzeit, da habe ich Eco-Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Die Deadline war nicht ausgemacht, bis wann das umgesetzt werden soll. Das war irgendwann im nächsten Jahr. Ich konnte es gut wegschieben. Es ist ja alles noch nicht so arg wild. Und ich habe dann einfach gesagt, es gibt so viele andere Sachen zu tun. Ich parke das Projekt einfach und jetzt geht es mir gut. Elia-mäßig. Ich sitze in meiner Höhle und kein Problem. Und dann, jetzt ist die Sommerzeit vorbei und ich habe gewusst, okay, jetzt muss ich wieder ran an dieses Projekt. Jetzt müssen wir es irgendwann wieder aufleben lassen. Und ich habe schon wieder gespürt, wie das anfängt in mir wie sich das zusammenzieht. Ich kenne das Gefühl von Steuer. Ich weiß auch nicht, ob jemand von euch Steuern liebt. Ist okay. Für mich ist immer, wenn der Steuerberater E-Mail schreibt, dann zieht sich immer was zusammen. Und so ein ähnliches sich in mir zusammenziehen war dann auch bei diesem Projekt bei dem Online-Shop. Ich muss irgendwann da was abliefern, ich muss den nächsten Schritt machen, aber ich konnte mich nicht entscheiden für viele Details und ich wusste nicht, was ich damit mache. Und dann bin ich mir aber tatsächlich so vorgekommen wie dieser Elia. Ich saß in meiner Höhle, ich saß in meinem Versteck, ich wollte gar nicht raus. Und ich wusste, so, wenn ich da mit einem Schritt rausgehe, wenn ich da wieder irgendwas mache, die Gedanken fangen an zu kreisen. Tatsächlich rauskomme, komm ich dann, wenn ich sage, Jesus, hier bin ich. Das sind meine Fähigkeiten, das ist unser Budget, das ist das, was ich versprochen habe. Helf du. Ich kann es nicht. Ich kann das zwar schon umsetzen, Schritt für Schritt vielleicht, aber ich sehe es nicht darüber hinaus. Das ist für mich ein zu großer Berg. Jesus, das ist meine Sorge gerade. Jesus, das ist gerade meine Troubles. Das ist das, was mir schmerzt. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, wirklich das umzusetzen. Das ist so ein kleiner Schritt, aber es ist manchmal so eine große Überwindung. Vor dem Sommer habe ich nicht mal dran gedacht, Gott zu sagen und Jesus zu sagen, guck mal, das ist mein Problem. Dabei habe ich immer gedacht, ich muss alles selber tun. Ich muss es selber irgendwie hinkriegen. Ich muss jetzt den Kunde anrufen. Ich muss jetzt irgendwas selber schnell irgendwas entscheiden. Ich habe immer gedacht, ich muss es aus eigener Kraft machen. Aber ich glaube, das Erste, was wir tun können, wenn uns diese Troubles und diese Bauchschmerzen und diese Sorge haben, hinzustehen und sage, Jesus, ist jetzt dein Moment. Jetzt deine Show, nicht meine. Jetzt musst du. Ich erwarte, ich wünsche mir, ich hoffe, ich vertraue auf dich, dass du das machst. Ich durfte das in dem Fall erleben. Letzte Woche, ich habe angefangen wieder mit dem Projekt, ich habe es aufleben lassen, auch ein Stück weit ermutigt von der Predigt, weil ich gemerkt habe, okay, das hat so viel mit meinem Leben zu tun. Diese Elia-Geschichte ist irgendwie doch auch meine Geschichte. Wie Gott mir wieder ganz neu einfach auch Klarheit geschenkt hat, dass ich nicht nur diesen großen Berg gesehen habe, sondern sehen konnte, jetzt kann man das und das und das machen und habe dann mit dem Kunde telefoniert, was man noch alles dazu und weglassen kann und wie man es umgestalten kann und ich mehr Klarheit da reinkomme. Ich jetzt für mich aus im Sommer oder vor dem Sommer hätte ich mich nicht getraut, aber Gott tut auch manchmal so kleine Sachen. Das eigentliche Wunder ist, dass es mich befreit hat. Nicht, dass das Problem jetzt gelöst ist. Ein Online-Shop muss man immer noch bauen. Aber es ist trotzdem was, wo mich befreit hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das nächste Mal in so einem Loch sitzt, wenn du nächstes Mal so einen Elia-Moment hast, wo du einfach nur noch gern davonlaufen wolltest, dass du sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Jetzt ist nicht mehr nur mein Problem, jetzt ist dein Problem oder unser gemeinsames Problem. Ich glaube, es ist besser, an Gott und an Jesus festzuhalten, wie an unsere Probleme festzuhalten. Dann darfst du das einfach aussprechen. Jesus, das ist du siehst meine Arbeit, du siehst was ich da für Schmerz damit habe. Du siehst gerade, wie es finanziell ist, was ich da für Schmerz damit habe. Du siehst gerade, wie es in meiner Gemeinde aussieht, wo es überall fehlt und was anders sein sollte. Du siehst, wie es in meiner, welche Sorge ich habe um meine Kinder, vielleicht in der Schule, um vielleicht meine Eltern, um alles, was dich beschäftigt und bewegt, darfst du in ein Gebet packen und darfst du Gott begegnen. Wenn er dich fragt, was machst du hier eigentlich, dann fragt er dich und sagt, komm und begegne mir. Komm und dreh bewusst aus deiner destruktiven Höhle, und begegne mir. Ich glaube, dann ist das dieser stille Moment, wo der Heilige Geist auch bei dir was verändern darf, wo der Heilige Geist dir zeigen darf. Und wir möchten jetzt noch ein paar Minuten, einfach ganz kurze Zeit haben, wo wir still sind, wo wir einfach ruhig sind. Und vielleicht kannst du dir überlegen, wenn du sagst, an sich geht es mir gut, und sind Gedanken und solche Sorgen, die weit weg sind, vielleicht kannst du einfach ganz bewusst, oder auch wegdrängst, so wie ich das vor dem Sommer gemacht habe, dass du sagst, okay, jetzt, ich nehme das ganz bewusst her und ich bete jetzt darüber. Oder wenn du deine Sorge dir so präsent ist, weil sie dir sowieso die ganze Zeit im Kopf ist, dann darfst du einfach auch ganz bewusst an dem Platz, da wo du sitzt, einfach aussprechen und sage, Jesus, guck mal, das ist mein Herz, das sind meine Troubles, das sind meine Sorge, das ist meine Anklage, die ich dauernd höre. Ja, ich, Jesus, ich will dir begegnen. Du darfst deine Gedanken, deine Gefühle, dein Herz ihm einfach so hinschmeißen, ihn aussprechen. Ich würde die Zeit einfach dann auch mit einem kurzen Gebet abschließen. Ich würde gern euch als Gemeinde, euch als Einzelpersonen gern segnen. Und wenn du dann das Gefühl hast, in mir ist noch was aufgebrochen, in mir ist noch irgendwas unruhig, dann biete ich dir an, wir haben, oder ihr macht es immer regelmäßig, dass wir hier vorne betet, Marit und ich bete gern, ich glaube der Erik auch, oder wenn du sagst, geh zu deinem Nachbarn und bete mit ihm, wenn du zu dem Vertrauen hast. Ich glaube, es ist gut, einfach auch nicht alleine mit der Sache zu sein, sondern einfach jemanden nochmal drüber auszusprechen, zu erzählen. Und dann können wir auch hören, was der Heilige Geist sagt und können Ermutigung konkret in dein Leben hineinsprechen. Ich lasse euch einfach jetzt mit in eine kurze Zeit der Stille und bete, dass Gott euch einfach nochmal ganz bewusst das zeigt, dass ihr das aussprechen könnt und segne euch dann anschließend. Dass wir dich nicht abhängen können. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du Melia neue Auftrag geschenkt hast, neue Hoffnung. Danke, dass du uns das auch wieder neue Hoffnung, neue Kraft für unsere Situationen, für unsere Themen schenken willst, wo wir drinstecken. Danke, dass du ein ermutigender, treuer Gott bist, der für uns kämpft. Danke, dass wir dir vertrauen können, dass du vertrauenswürdig bist, dass du die Dinge schon vor uns kennst und danke, dass du mit uns durchgehst. Ich bin dir jetzt schon dankbar für alles, was du wirkst, für alles, was du tust in deinem Leben von uns. Danke, wo du Friede reingibst, wo bisher Stürme waren. Danke, wo du Gesundheit reingibst, wo Krankheit war. Danke, wo du Ruhe reingibst, wo einfach nur ein Wirbelsturm war. Danke, dass du versorgst. Danke, dass du Nähe schenkst, da wo Einsamkeit ist. Danke, dass du pure Liebe bist und dass wir dir begegnen dürfen. Ja, und ich segne euch als Gemeinde, ich segne euch als Einzelne, einfach mit einem Bewusstsein dafür, dass ihr mit Gott zusammen die nächsten Schritte gehen dürft. Dass er euch kennt, euch sieht, euch liebt. Und dass er ein guter Gott ist, der mit euch gemeinsam gehen möchte. Gott segne euch mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Amen.